Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf. Und er legt die Oberkleider ab und nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und er fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus, der spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortet und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur die Füße allein, sondern auch den Kopf und die Hände. Jesus wiederum spricht zu ihm, wer gebadet hat, hat es nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen der Füße. Sondern er ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider wieder genommen hatte, legte er sich erneut zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch eben getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn das bin ich. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich rede nicht von euch allen, denn ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das ist der Text, den wir in voller Länge lesen. Wenn wir ihn dann voller Länge lesen zum Abendmahl, bevor wir einander die Füße waschen. Das ist ein Text, der wunderbar passt, auch jetzt in diese Zeit, in der überall die Menschen feiern, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist. Das ist der Text bei Johannes, mit dem Jesus die Passionsgeschichte einleitet, die Geschichte seines Leidens. Wenn es um das Abendmahl und die Fußwaschung geht, dann erlebe ich immer wieder so wechselhafte Gefühle. Für einen, der in Adventgemeinde groß geworden ist, dann ist das so, das gehört dazu. Ein Abendmahl ohne Fußwaschung ist kein Abendmahl. Das geht gar nicht. Und für welche, die eher neuer dazukommen, die finden das oft sehr befremdlich. Obwohl ich auch mitgekriegt habe, es gibt auch Adventisten, die das mittlerweile so befremdlich finden, dass sie also jetzt immer Kaliumpermanganat ins Wasser tun, wenn sie sich die Füße waschen, um nicht irgendwelche Keime zu kriegen. Man könnte sich ja auch die Hände waschen. Ne? Aber also es gibt dann auch sehr komische Sachen. Ich weiß, dass Leute wegen der Fußwaschung nicht am Abendmahl teilnehmen. Weil sie sagen dann, also ich möchte nicht, dass mir die Füße gewaschen werden, ich möchte jemand anders nicht die Füße waschen, dann nehme ich gar nicht teil. Und Das ist das Praktische an der ganzen Nummer. Und dann gibt es auch noch auch theologische Fragen. Was soll denn das eigentlich, dass Jesus gesagt hat, wir sollen einander die Füße waschen? Und da gibt es auch ganz komische Ansichten zum Teil drüber, was das wohl bedeutet, dass wir einander die Füße waschen sollen. Dem möchte ich gern so ein bisschen nachspüren. Und ich möchte eine These vorwegstellen, die ich nachher nochmal am Ende wieder aufgreifen werde. Die Fußwaschung ist ein Symbol für die größte Hoffnung Gottes für die Welt. Ich wiederhole das nochmal. Die Fußwaschung ist ein Symbol für die größte Hoffnung Gottes für diese Welt. Nicht mehr und nicht weniger. Ich möchte so ein paar Verse genauer mit euch anschauen und lade euch ein, dass wir nochmal in den ersten Vers gehen. Johannes 13, Vers 1. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Oder wer von euch eine gute Nachricht zufällig hat als Bibel, da endet der erste Vers mit den Worten, und er gab ihnen einen letzten, äußersten Beweis seiner Liebe. Damit leitet Johannes dieses ganze Geschehen ein. Wenn ihr das Johannesevangelium lest, wird euch was auffallen, hoffe ich, wenn ihr es intensiv lest. Das ist im Wesentlichen in zwei Teile geteilt. Die ersten 12 Kapitel handeln von dem, wie Jesus sein Wirken hier beginnt und sein Wirken hier auf der Erde. Und ab Kapitel 13 bis Kapitel 17 ist nur sein Zusammensein mit den Jüngern. Und dann kommt die Leidensgeschichte und dann nochmal nach seiner Auferstehung. Das heißt, hier ist ein Schnitt. Hier an dieser Stelle im Vers 1 des 13. Kapitels beginnt ein neuer Schnitt. Hier, der wird eingeleitet damit, dass Gott seine Jünger unendlich liebt und ihnen einen letzten, äußersten Beweis seiner Liebe gibt. Füße zu waschen. Der letzte, äußerste Beweis Jesu an seine Jünger ist, die Füße zu waschen. Ihr merkt schon, das klingt ein bisschen komisch. Wahrscheinlich ist damit mehr gemeint, als nur die Füße zu waschen. Wir werden dem nachspüren. Und ich hoffe und wünsche mir, dass vielen auch klar ist, was das eigentlich heißt, was Jesus hier tut. Aber in seiner letzten Konsequenz hat Gott mir etwas aufs Herz gelegt, was ich unbedingt mit euch teilen möchte. Aber das kommt am Ende. Lassen wir dies in die Spannung aufrecht. Und bei dem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr die Fußwaschungsszene lest in der Bibel. Irgendwie nervt das. Immer wieder taucht dieser blöde Judas darin auf in dieser Geschichte. Kann man den nicht rauslassen? Ja, muss der denn dauernd immer wieder da drin sein? Mehrere Male lesen wir und er wusste, wer ihn überlieferte und er saß mit am Tisch und oder lag mit am Tisch, da hat man nicht zum Tisch gesessen. Warum ist Jesus das so wichtig, beziehungsweise dem Johannes das so wichtig, das zu betonen, dass er das hier einbaut? Was ich aber spannend finde erstmal, wir gehen da auch noch drauf ein, während das alles so ist, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf. Ich will mal schon eins vorwegnehmen. Dies hier ist die erste Gemeinde. Und in der ersten Gemeinde sitzt der Teufel mit am Abendmahlstisch. Wer also glaubt, dass er die Gemeinde freihalten kann von Teufel und Dämonen, wenn Jesus das schon nicht gelungen ist, die Gemeinde freizuhalten von Teufel und Dämonen, dass sie mit am Abendmahlstisch saß, dann wird uns das auch nicht gelingen. Spannend finde ich, wie Jesus damit umgeht. Er lässt sich überhaupt nicht davon irritieren, weil er weiß, wer er ist, von wem er gekommen ist und zu wem er hingeht. Und das bringt ihn überhaupt nicht aus dem Konzept. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Zwei Gedanken also schon mal festzuhalten. Gemeinde wird nie perfekt sein auf dieser Erde, solange wir hier sind. Weil der Teufel ist auch auf der Erde. Und der kommt auch zu Besuch in diese Gemeinde. Das Zweite ist aber, dass wir uns davon nicht irritieren lassen, sondern dass wir uns ganz und gar auf Gott stellen und sagen, okay, wenn Jesus du das schon nicht verhindern konntest, wir wahrscheinlich dann auch nicht, aber wir richten den Blick auf dich. Und von dir heraus gehen wir unseren Weg mit dir. Der Rest ist deine Sache. Und damit sind wir dann nochmal so als Fußnote bei den Predigten, die ich letztes Jahr gehalten habe. Ich hoffe, du weißt, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes. Und als Kind Gottes bist du genauso mit dem Vater verbunden, wie Jesus es war, als er hier auf der Erde gewesen ist. Von diesem Abendessen steht Jesus auf, legt die Oberkleider ab und nahm ein leinenes Tuch und umgürtet sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit einem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Wir haben das schon so oft gehört, dass wir sagen, ja, selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob euch die Ungeheuerlichkeit dessen bewusst ist, was hier gerade geschieht in diesem Augenblick. Wir haben alle schöne Schuhe. Wir bräuchten uns überhaupt nicht die Füße zu waschen, weil jeder hat Schuhe an. In Israel ist das ein bisschen anders gewesen. Die Leute hatten entweder Sandalen oder sind barfuß gelaufen. Ich kann mir vorstellen, dass schon nach dem ersten, wo Jesus anfing, die Füße zu waschen, das Wasser ziemlich schmutzig gewesen sein wird. Und als er dann beim letzten ankam, denke ich, wird es seine durchsichtige Farbe sehr verloren haben. Man hätte wahrscheinlich als Künstler anfangen können, ein Bild damit zu malen, von dem Dreck, der darin war. Und dann stelle ich mir das auch, also ich denke, die werden nicht nur Staub an den Füßen gehabt haben, wenn man so durch die Straßen geht. Also ich stelle mir das schon sehr unangenehm vor, solche Füße zu waschen. Das war ein Dienst, den man seinen Gästen angeboten hat. Also wenn ein Fest stattgefunden hat und man hat Gäste gehabt, dann war das ein Dienst des Hausherrn an seinen Gästen, dass sie nochmal in die Füße gewaschen werden. Das war nicht nur wegen der Reinheit, sondern es ist auch sehr angenehm, gerade wenn es heiß ist, kühle Füße zu bekommen. Die haben ja kein Wasser geheizt. Dieser Dienst war aber so unangenehm, dass ihn nicht mal der Hausherr gemacht hat, sondern seine Diener hat machen lassen. Und der war so unangenehm, dass das nicht irgendein Diener gemacht hat, sondern das war der Diener, der am wenigsten zu sagen hatte. Das war also der mieseste Job von allen miesen Jobs, den es überhaupt geben kann, den Jesus hier gemacht hatte. Er hat wirklich den äußersten und niedrigsten Sklavendienst auf sich genommen, in den er seinen Jüngern die Füße wäscht. Und bei dem, was sie 3,5 Jahre mit ihnen erlebt haben, da hat es ihnen, denke ich, sprichwörtlich die Sprache verschlagen, in diesem Augenblick, als Jesus ihnen die Füße wäscht. Er kommt nun zu Simon Petrus, der spricht, Herr, du wäschst meine Füße. Ich bin so froh, dass wenigstens einer von denen den Mut hatte, was zu sagen und nicht einfach nur wie die anderen still dazusitzen. Jesus antwortete und sprach, was ich tue, weißt du jetzt nicht, aber du wirst es nachher verstehen. Hier ist was ganz Wichtiges. Das Johannesevangelium, also alle Evangelien haben so bestimmte Charakteristika. Ein Charakteristikum des Johannesevangeliums ist, es gibt immer wieder Missverständnisse. Jesus sagt etwas oder macht etwas und die Leute verstehen es überhaupt nicht, was er tut. Und manchmal auch, wenn sie 3-mal nachgehakt haben, verstehen sie es immer noch nicht, was Jesus macht. Und wir sind hier mittendrin in so einer typischen Situation. Jesus wäscht die Füße und die Jünger verstehen es nicht. Petrus spricht es aus und an seiner Reaktion merken wir, dass er auch nichts begreift. Ich habe hier auch noch eine spannende These. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wenn ihr die 4 Evangelien lest. Bei Matthäus, Markus und Lukas wird uns berichtet, wie Jesus Brot und Wein nimmt, es segnet und an seine Jünger austeilt. Aber nichts von der Fußwaschung. Gar nichts. Bei Johannes wird uns sehr ausführlich von der Fußwaschung erzählt, aber gar nichts von Brot und Wein. Wir sind hier in der Situation des letzten Abendmahls, aber Brot und Wein wird uns nicht genannt. Die These, die ich hier habe, ist, dass auch die ersten Christen lange nicht verstanden haben, was es mit der Fußwaschung auf sich hat. Und dass erst Johannes als der Letzte, der das letzte Evangelium geschrieben hat, es begriffen hat, worum es geht, und der hat es dann aufgeschrieben. Weil, nochmal, ich glaube, was hier geschieht, ist etwas so Wichtiges und Zentrales, was Jesus uns mitteilen wollte, indem er uns die Füße gewaschen hat. Das durfte nicht verloren gehen, aber es ist so wichtig und zentral wiederum, dass es, die anderen haben es nicht verstanden, dass Johannes es mit aufgenommen hat. Wir kommen noch rein. Ich lasse die Spannung immer noch offen, was das Wichtige und Zentrale ist. Und ich wünsche mir sehr, dass euch das genauso, ja, für die Jugendlichen würde ich sagen, kickt, für die Erwachsenen genauso packt, wie es mich gepackt hat, als Gott mir das bewusst gemacht hat, was das Zentrale ist, hier in dem, was er hier gerade macht. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern dann auch das Haupt und die Hände. Jesus spricht zu ihm wiederum, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein. So viel zum Thema nochmal Fußnote, Kinder oder Sünder. Kinder. Also, ich bin immer wieder über, oder sagen wir, was Jesus hier nicht sagt und was ich denke, was er sagt. Ich habe immer mal wieder die Vorstellung gehört, die mich sehr irritiert hat. Aha, gebadet, gewaschen, Füße nicht ganz rein, ausgenommen der Füße, die müssen gewaschen werden. Okay. Baden, das ist Taufe, das heißt, wer getauft ist, ist rein, aber der im Alltagsleben hast du dann immer ein bisschen Sündenstaub an den Füßen und im Abendmahl wird er symbolisch abgewaschen und dann bist du wieder rein in Bezug auf Jesus. Ich weiß nicht, wer das kennt, das steht hier nicht. Es macht doch keinen Sinn, oder Jesus deutet auf etwas hin, wenn er sagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil mit mir. Das ist einer von vielen Hinweisen, die hier in dem Text drinstehen. Es gibt nachher noch deutlichere. Wenn ihr an so eine Stelle kommt, dann empfehle ich immer wieder, schnappt euch eine Konkordanz, sofern ihr keine habt, geht ihr Internetseite, also auf Bibelserver kommen und guckt einfach mal so ein paar Schlüsselworte nach. Jesus sagt, wer gebadet hat, ist rein und ihr seid ganz rein. Dieses Wort rein und rein sein in Jesus findet sich auch im 15. Kapitel, also zwei Kapitel später, in der ganzen Abschiedsrede des Johannes. Und da ist diese Geschichte vom Weinstock und den Reben. Und dort sagt Jesus, jede Rebe, die Frucht bringt, also ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und mein Vater ist der Weingärtner, jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er und ihr seid schon rein, 15 Vers 3, um des Wortes willen, was ich zu euch gesprochen habe. Rein sind wir nicht im Johannesevangelium aufgrund der Taufe, sondern rein bin ich, dass ich mich vom Wort Gottes, von dem aktuell gesprochenen Wort Gottes habe, reinigen lassen. Dass ich es in mein Herz habe kommen lassen und mich davon verändern habe lassen. Das ist dies, warum sie rein sind, seine Jünger sind schon rein, weil die haben 3,5 Jahre lang sein Wort gehört und sind ihm gefolgt. Warum müssen sie denn jetzt noch die Füße gewaschen bekommen, beziehungsweise warum, wie der Text sagt, haben sie keinen Anteil an ihm, wenn sie nicht die Füße gewaschen kriegen? Ihr müsst ein bisschen mitdenken. Das ist eine Predigt zum Mitdenken, nicht nur zum Hören und Konsumieren. Johannes leitet diese Szene ein, leitet nicht nur diese Szene ein, sondern das Ganze, was jetzt folgt, bis Kapitel 20, mit den Worten, Jesus gab ihnen einen letzten, äußersten Beweis seiner Liebe. Was ist denn der letzte, äußerste Beweis von Jesu Liebe? Der Tod am Kreuz. Der Tod am Kreuz. Und das ist der niedrigste Dienst, den Jesus getan hat. Philipper 2. Er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern erniedrigte, so wurde Mensch wie wir und wurde noch niedriger und wurde einem Sklaven gleich befunden. Die Fußwaschung ist ein Symbol für das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Den aller niedrigsten Dienst und den äußersten Beweis seiner Liebe. Und deswegen hatten die Jünger und haben wir keinen Teil an ihm, wenn wir uns nicht von ihm die Füße waschen lassen, wenn wir nicht annehmen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Wenn ich nicht annehme, dass du, Jesus, für mich, für meine Schuld am Kreuz gestorben bist, dann nützen alle schönen Worte, die ich von dir gehört habe, nichts, weil das ist der Schlüssel zu dir, dass du den niedrigsten Dienst für mich getan hast. Darum hatten sie, solange Petrus sich nicht die Füße waschen lässt, hat er keinen Anteil an Jesus Christus, solange er nicht zulässt, dass Jesus auch für ihn am Kreuz gestorben ist. Er kann, ausgenommen, sondern ist ganz rein, aber nicht alle, denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Wieder der Widersacher. Ich finde hier etwas sehr Spannendes. Ich kann offensichtlich 3,5 Jahre mit Jesus zusammen sein, ohne dass sein Wort in mein Herz dringt. Und Judas scheint es überhaupt nicht berührt zu haben, was er mit Jesus erlebt hat. Sein Wort ist nicht in sein Herz gedrungen. Er hat sich nicht durch das Wort Gottes reinigen lassen. Und letztendlich ist er dann nachher auch gegangen und hat sich selber von der Fußwaschung, wofür sie denn steht, ausgeschlossen. Obwohl Jesus ihm auch die Füße gewaschen hat als Symbol. Aber es hat ihm nichts genützt, weil er den Tod Jesu am Kreuz nicht für sich angenommen hat. Beides ist notwendig. Dass ich Jesu Wort in mein Herz dringen lasse und dass ich annehme, dass Jesus für mich am Kreuz getan hat, den niedrigsten Dienst, den er tun konnte. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch, sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Also, wir sollen jetzt hingehen und uns immer die Füße waschen. Ich glaube, wenn wir das einfach so plump verstehen, haben wir es nicht verstanden. Sondern Jesus sagt etwas sehr Herausforderndes, was er ein paar Verse später nochmal konkret ausdrückt. Ihr sollt einander lieben. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wenn er sagt, wir sollen einander die Füße waschen, meint er damit, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben und so sollt ihr miteinander umgehen. Und jetzt wird es ganz heftig. Diese Liebe hat vor Judas nicht Halt gemacht. Vor Judas hat diese Liebe nicht Halt gemacht. Auch Judas hat er die Füße gewaschen. Auch Judas hat er seine volle Liebe geschenkt. Er ist nicht hingegangen und hat gesagt, was willst du denn hier? Ich weiß schon die ganze Zeit, seit 3,5 Jahren, dass du mich verraten wirst. Nee, dir wasche ich die Füße nicht. Hat er nicht gemacht. Auch Judas hat er die Füße gewaschen. Und das wird schon heftig. Weil es ist leicht, jemand, den ich mag, die Füße zu waschen. Ja, kein Problem, für dich setze ich mich ein. Aber sich für jemanden einzusetzen, den ich nicht mag, ist schon viel schwieriger. Aber genau das hat Jesus gemacht. Paulus sagt, als wir noch Feinde Gottes waren, ist Jesus für uns Mensch geworden und am Kreuz gestorben. Und ich finde hier auch noch was Spannendes, diesen Vers 15, ich habe mal so ein bisschen erzählt in einer Predigt vom Griechischen. Wenn da steht, so wie ich euch die Füße gewaschen habe, seid ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Wenn man das versucht vom Griechischen zu übersetzen, heißt das so, ich habe euch jetzt einmalig die Füße gewaschen, weil Jesus ist nur einmal am Kreuz gestorben. Ihr sollt aber fortlaufend immer wieder einander die Füße waschen. Das heißt, ihr sollt einen Lebensstil haben, eine Natur in euch als meine Nachfolger, dass ihr einander so liebt, wie ich euch geliebt habe. Das soll eure Wesensnatur sein. Daran soll man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt, dass ihr eins seid. Und Jesus ist das so wichtig, dass er das nochmal betont. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. In diesem Fall sind wir die Sklaven und er ist der Herr. Und wir sind die Gesandten und er ist der, der uns sendet. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Es gibt nur zwei Seligpreisungen im Johannesevangelium. Wir kennen das von der Bergpredigt, die Seligpreisung. Hier steht das gleiche Wort wie im Griechischen wie in der Bergpredigt, die Seligpreisung. Wenn du so lebst, so liebst, wie Jesus geliebt hat, preist er dich glückselig. Das ist eine Verheißung, wenn du das machst und dem nachgehst. Von jetzt an sage ich euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Dies ist nochmal ein Schlüsselvers, der darauf hinweist, dass es hier wirklich um die Kreuzigung geht, weil der Vers wird im folgenden Kapitel nochmal aufgegriffen und eindeutig genau die gleichen Worte und auf die Kreuzigung hinbezogen. Ich möchte nur noch diesen letzten Satz, und dann bin ich in der Zielgeraden, nochmal vorlesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Ich glaube, zwei Dinge sind hier gemeint. Wenn ich durch das Johannesevangelium gehe und schaue, das Wort aufnehmen, wie wird das verwandt? Einmal ist es gemeint in Bezug auf den Heiligen Geist, den er senden wird und den wir aufnehmen sollen. Und ein anderes Mal ist es darauf gemeint, dass der Vater Menschen schickt, die wir aufnehmen sollen. In Johannes 6, das ist eigentlich der Abendmahlstext mit Brot und Wein im Johannesevangelium. Der findet sich nämlich schon in Johannes 6, im 6. Kapitel. Da sagt er, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat Anteil an mir. Und wer mein Fleisch isst und mein Blut nicht trinkt und nicht isst, hat keinen Anteil mit dir. Da ist der eigentliche Abendmahlstext mit Brot und Wein, den wir haben. Und er sagt, und der Vater wird sie zu mir senden und ich nehme nur, also die kommen zu mir, die der Vater senden wird, die nehme ich auf. Und jetzt sind wir in der Zielgeraden. Die Fußwaschung ist das Symbol, das nochmal zur Wiederholung, für die äußerste Liebe Gottes, die äußerste Liebe Jesu an uns, dass er den niedrigsten Dienst getan hat, dass er uns geliebt hat, obwohl wir ihn verachtet haben, obwohl wir nichts mit ihm zu tun haben wollen. Und dass er für uns, obwohl wir seine Feinde waren, am Kreuz gestorben ist, aus lauter Liebe. Und weil er wusste, dass es der einzige Weg ist, dass wir in Verbindung wieder mit ihm und dem Vater kommen und das Leben hier auf dieser Erde gelingt und in alle Ewigkeit gelingt. Und das Ganze ist verbunden damit, dass Jesus sagt, so sollen wir einander lieben. Ich war neulich auf einer Konferenz und einer der Sprecher hat dort einen Satz gesagt, der mich lange bewegt hat. In der Hinsicht, weil ich immer nicht verstanden habe, wie meint er das denn eigentlich? Kann ich diesen Satz so unterstreichen, wie er das sagt? Und das ist so das Credo seines Lebens, dass er sagt, die Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Die Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Hab zu Anfang gedacht, ja, ist ja nicht immer so, wenn ich mir Gemeinde anschaue und manche Gemeinden anschaue, dann frage ich mich, arme Welt, okay. Kommen wir nochmal zu diesem Text zurück. Wir brauchen gar nicht nach Syrien gehen. Auch nicht nach Afghanistan. Wir müssen auch nicht mal nach Belgien gehen, um so ein paar Schauplätze uns anzuschauen. Diese Welt befindet sich im Chaos und zunehmend im Chaos. Wir sägen überall an den Ästen, auf denen wir sitzen. Wenn ihr so ein bisschen durch die Medien schaut, du darfst dich heute nicht mehr hinstellen und sagen, wiewohl ich mit dieser Partei, die im Moment das vertritt, überhaupt nicht sympathisiere, aber du darfst diesen Satz nicht sagen. Ich glaube, dass eine Familie aus Vater, Mutter und Kindern das richtige Modell ist. Das darfst du nicht sagen. Alles ist gleichwertig. Du darfst nicht sagen, dass du nicht glaubst, dass Homosexualität nicht richtig ist. wie wohl jeder leben soll, wie er möchte. Aber trotzdem, wenn das richtig wäre, dann würden wir alle hier nicht sitzen, weil wir würden in einer Generation aussterben. Also ich halte es nicht für normal, in dem Sinne, dass es zumindest biologisch normal ist. Solche Dinge darfst du alle nicht sagen. Unsere Gesellschaft versinkt im Chaos. Ich weiß nicht, ob ihr mal das Thema Frühsexualisierung gehört habt, was unseren kleinen Stöpseln in der Schule und teilweise in Kindergärten schon zugemutet wird, was überhaupt nichts mit ihrer Entwicklungsstufe zu tun hat. Unsere Gesellschaft versinkt in einem Chaos und ich mache mir Sorgen, wie die Zukunft aussieht. Und unsere Gesellschaft, überhaupt die Welt, ist auf der Flucht. Wir haben nicht nur Flüchtlinge von Syrien und Asien, die hierher kommen, sondern die Welt ist auf der Flucht. Wo gibt es wirklich Halt? Und das Chaos wird nicht abnehmen, das wird noch zunehmen. Und das Problem, was ich auch sehe, ist die große Lieblosigkeit, die sich in dieser Welt ausbreitet und der Egoismus, der sich ausbreitet. Ich habe gerade erst ganz aktuellen Bericht im Radio gehört, es geht jetzt um diese Friedensdemos. Früher ganz groß, auch als gegen Atomraketen und alles. Heute geht kaum noch ein Mensch auf die Straße. Warum? Früher waren das die Jugend. Die Jugend hat diese ganze Bewegung gefördert. Warum geht keiner mehr auf die Straße? Ja, das muss Eventcharakter haben. Sonst mache ich das nicht, da muss ich Spaß bei haben, einfach da nur rumrennen und mir nachher eine Rede anhören, wieder nach Hause gehen. Und verpflichten will ich mich sowieso nicht, also wenn das so ein bisschen so als Flashmob sein würde, ja, würde ich noch machen, aber nö, eigentlich habe ich keinen Bock dazu, weil, ja, nee, also so richtig verbindlich will ich nichts machen. Die Gemeinde ist der Ort, der einzige Asylort ist, den es in dieser Welt noch gibt. Wenn die Geschwister in der Gemeinde einander die Füße waschen. Das heißt einander lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Hier ist der einzige Ort, wo man Halt und Orientierung finden kann. In einer Welt, die zunehmend aus den Fugen gerät, in der an dem eigenen Ast gesägt wird, auf dem wir sitzen. Eine Gesellschaft, die ihre Familie zerstört. Und das macht diese Gesellschaft. Diese Gesellschaft zerstört unsere Familien. Die Politik, du kannst, egal welche Partei nehmen, die du willst, von den Etablierten auf jeden Fall, keine einzige, ist irgendwie noch dabei, die Familie zu stärken. Und eine Gesellschaft, die ihre Familie zerstört, zerstört sich selbst. Und die Generation, die heranwächst, hat keine Orte mehr, wo sie Halt und Orientierung finden kann, wo sie Asyl finden kann. Die Gemeinde ist der einzige Hoffnungsort für die Welt. Und ich glaube, deswegen ist das so ausführlich, was Jesus hier macht, warum er dieses Symbol auch wählt, der Fußwaschung. Wir können uns am besten Dinge einprägen, die mit Emotionen, mit starken Emotionen verbunden sind. Dinge, die anders sind als der Alltag, die uns völlig rausreißen. Was hier für die Jünger geschieht, ist ungeheuerlich in dem, was Jesus tut. Die müssen sich die ganze Zeit gefragt haben, was passiert hier? Ich sitze im falschen Film, mir läuft was falsch. Ich sitze im falschen Film, was passiert hier? Weil Jesus es so wichtig war, es ihnen einzubrennen, dass sie es begreifen. Leute, ich brauche euch, weil ihr seid mein Leib, wenn ich weggegangen bin. Ihr seid der einzige Ort, an dem die Menschen erleben können, was die Alternative ist. Ich brauche, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, weil die Welt braucht euch. Und darum bitte, hört nicht auf, einander die Füße zu waschen. Das heißt, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Weil wenn ihr schon nicht, wo können die Leute noch hingehen? Wo finden sie Zuflucht in dieser Welt, wenn nicht bei euch? Mir macht dieser Text Mut. Judas saß auch mit am Tisch. Und auch das finde ich großartig. Auch das ist noch so ein Gedanke, ein letzter. Wie geht denn die Welt damit um, wenn jemand mit am Tisch sitzt, der ihnen nicht gefällt? Die einen sagen Ausländer raus und die anderen sagen Nazis raus. Ja, toll. Wo sollen die denn hingehen? Ganz davon abgesehen. Das bringt nichts. Die wollen immer raus. Du musst gehen. Ja, ich mag dich nicht. Geh. Sagt Jesus nicht. Es gibt auch Punkte, wo Jesus hat dem Judas gesagt, geh. Aber was du tun musst, das tu, sagt er nachher. Aber Jesus beantwortet Ablehnung und Gewalt und Aggression mit Liebe. Und selbst wenn die Liebe nicht funktioniert, wie sie bei Judas nicht funktioniert hat, sagt er, es gibt keine Alternative. Die Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und indem wir einander jetzt gleich die Füße waschen, macht es ganz bewusst mit dem Gedanken, Herr, hilf mir, hier an diesem Ort meinen Bruder und meine Schwester zu lieben. Auch die, die ich nicht gerne mag. Aber du brauchst uns. Wir sind dein Leib hier auf der Erde. In uns bist du lebendig hier auf der Erde. Und das ist die einzige Alternative, die die Menschen wirklich haben. Wir als Gemeinde. Amen.